als ich jung war, das war auch immer so dieses Paradox. Auf der einen Seite irgendwie mit coolen Punks und Rockbands, die irgendwie immer so, hey, die Polizei ist schlecht und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite irgendwie Stock Market is great und das gefällt mir und so weiter. Und ich habe immer so ein bisschen dieses Paradox gehabt.
Zum Beispiel unser Direktor am Gymnasium, der kam beim Abiball zu mir und hat gesagt, ich habe jetzt 4 Jahre versucht, dich zu ändern und ich bin froh, dass es nicht geklappt hat.
Stell dir vor, du verschüttest aus Versehen einen Kaffee auf eine Person neben dir und jetzt hast du aber ja ein paar Handlungsoptionen. Eine Option ist, du sagst nur, ach, tut mir so leid, gehst raus. Oder andere Option, du fängst eine Konversation an und die Person wird die Liebe deines Lebens oder dein Mitgründer. Das positiv Unerwartete könnte überall sein. Da könnte Geld auf der Straße liegen. Aber halt die Augen offen und erwarte das Unerwartete.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Christian Busch. Er ist Bestseller-Autor, er ist Experte für Innovation, zielorientierte Führung und Serendipity. Was das genau bedeutet, erklärt er auch im Podcast. Wir reden auch ein bisschen darüber, was ihn sonst so bewegt, was sein Werdegang ist und es war unabgesprochen, also es war keine Bedingung oder sonst irgendwas, aber jetzt, heute, kommt sein neues Buch, also sein altes Buch in den USA, neues Buch für Deutschland auf den deutschen Markt, Erfolgsfaktor Zufall, und ich mache dafür gerne ein bisschen Werbung, weil ich finde es total spannend. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Podcast und wie immer, erzählt mir gerne eure Meinung dazu. Christian! Hi.
Hi.
Schön, dass du hergekommen bist, den Weg gefunden hast in meinen kleinen Podcast. Ich freue mich sehr und ich bin begeistert von dem, was ich über dich gelesen habe. So, also ich finde es super spannend, ich finde es super interessant, was du alles tust und was du bestimmt noch tun möchtest in deinem Leben. Aber jetzt erzähl mal ganz kurz, wie hat das Ganze bei dir eigentlich begonnen?
Ja, also ich bin in Heidelberg aufgewachsen und bin aus der Schule geflogen, musste ein Jahr wiederholen, war eines von diesen Kindern, wenn ich mit meinen Eltern rede, ich bin immer nur dankbar. Vielen Dank, dass ihr damals mich nicht komplett rausgeschmissen habt und so weiter. Und habe dann eben so einen Lebensstil gehabt, ja, der immer so ein bisschen probiert hat, ein bisschen zu pushen. Und dann habe das in meinen Fahrstil dann auch übernommen, als ich 18 wurde. Habe wahrscheinlich den inoffiziellen Weltrekord gebrochen, wie viele Mülleimer man umfahren kann auf dem Weg zur Schule damals. Und dann eines Tages hatte ich nicht mehr so viel Glück und bin in 4 Autos reingeknallt, alle Autos komplett kaputt, meins auch. Und ich werde nicht vergessen, als der Polizist dann zum Unfallort kam, der meinte, Mensch, der lebt ja noch. Und weißt du, so die Idee, dass ich hätte tot sein können, ja. Das ist bei mir, hat sich sehr, sehr festgesetzt. Und ich habe mir so diese ganzen komischen Fragen gestellt. So, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen? Wen hätte es interessiert? War es irgendwie wert? Und hatte da nur depressive Antworten damals, sehr deprimierende Antworten. Und habe dann ein tolles Buch gelesen, sehr, sehr empfehlenswert. Viktor Frankls Trotzdem Ja zum Leben sagen, also Man's Search for Meaning. Super Buch, was irgendwie darum geht, wie kann man Sinn finden in der Krise und so weiter. Und habe dann für mich festgestellt, Mensch, was mir sehr viel Sinn gibt, ist irgendwie Menschen zu verknüpfen und Ideen zu verknüpfen. Und das hat mich dann so ein bisschen auf die Reise gebracht als Unternehmer eben und Community Builder und dann später in die Wissenschaft.
Also du hattest diesen ausschlaggebenden Moment für dich. Ja, finde ich
der
spannend.
Der war genau. Ne? Mhm.
Aber ist auch schön, weil das kann ich halt auch bei meiner Seite sagen, große Unterstützung der Eltern ultra wichtig gewesen, weil auch wie viel ich abgebrochen oder verkackt habe in meinem Leben, bevor ich mal endlich irgendwann erwachsen geworden bin, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber das ist schön. Und was machst du aktuell?
Ich bin hier in New York. Da bin ich verantwortlich für ein Programm. Das ist im Prinzip ein Wirtschaftsprogramm, was hier an der Uni, also da unterrichte ich. Und das geht so in die Richtung, wie können wir uns überlegen, wie Organisationen, also Businesses, aber auch Regierungen im Prinzip immer Profit und Purpose zusammenbringen. Also Profit und die Idee, Mensch, da ist ein bisschen mehr als nur Geld zu machen, wie können wir mehr Sinn in Unternehmen bringen, und da geht es sehr in die Richtung im Prinzip Unternehmensführung, die auch ein bisschen zielgerichteter ist.
Das ist total schön, also eigentlich versuchst du sinnhaften Sachen
etwas Wirtschaftliches mitzugeben, damit es von der kapitalistischen Welt aufgenommen wird, sozusagen.
Genau, und es ist spannend, weil im Prinzip, genau, als ich jung war, das war auch immer so dieses Paradox, auf der einen Seite irgendwie mit coolen Punks und irgendwie Rockbands, die irgendwie immer so, hey, die Polizei ist schlecht und so weiter, und dann auf der anderen Seite, hey, irgendwie Stock Market ist great und das gefällt mir und so weiter. Und ich habe immer so ein bisschen dieses Paradox gehabt, so zwischen, hey, es gibt tolle Sachen in der Wirtschaft und vielleicht haben Menschen auch recht, die sagen, die Wirtschaft läuft nicht immer gut. Wie können wir die zwei Sachen zusammenbringen? Und ich denke, da geht es mir heute auch sehr drum, genau, zu sagen, Mensch, beide Seiten haben vielleicht was, wo man auch was mitmachen kann.
Ja, ich finde den Ansatz richtig gut, weil, also, das ist so lustig, weil ich sehe so ein paar Parallelen einfach für mich selber auch. Ich war ja auch in der Antifa damals und trotzdem aber auch bin ich hier und da ein Verteidiger des Kapitalismus an den ein oder anderen Stellschrauben. Aber es ist halt so ein Hin und Her. Und ich finde es aber auch das Wichtigste wirklich, dass es darum geht, irgendwie was damit anzufangen. Also wenn du die Möglichkeit hast, daraus auch was Sinnhaftes zu schaffen. So. Und das finde ich halt wirklich schön. Und das finde ich super, dass es auch dein Lebenswerk ja an sich geworden ist, finde ich. Also wie gesagt, von dem, was ich gelesen habe, ist es ja genau das, was du tust. Und du hast jetzt, ich möchte da relativ schnell drauf zukommen, weil ich es super spannend finde, die ganze Idee dahinter. Bei dir kommt ja jetzt auf dem deutschen Markt dein Buch raus, was auf dem amerikanischen Markt ja Serendipity Mindset war. Im Deutschen heißt es jetzt Erfolgsfaktor Zufall. Warum wolltest du es so nennen? Ich will das ganz kurz wissen für den Titel, weil eigentlich ist ja Serendipity heißt ja eigentlich glücklicher Zufall sozusagen. Also das, ja gut, da muss man nicht mehr dazu sagen, aber jetzt wolltest du es, oder es heißt jetzt Erfolgsfaktor Zufall. Wieso?
Also es war eine ganz lange Reise zu dem Titel, wie du dir auch vorstellen kannst wahrscheinlich. Also es war wirklich so, genau, weil, also eine Sache vielleicht so zum Hintergrund ist auch, dass im Prinzip, was ich halt spannend fand über die letzten 10 Jahre hinweg jetzt, ist, dass die spannendsten Leute, mit denen ich gearbeitet habe, in der Wirtschaft, in der Politik, die irgendwie erfolgreich sind, aber auch irgendwie so cool drauf sind und irgendwie inspirierend sind und so weiter, die haben was gemeinsam. Und zwar, die sind extrem gut, Serendipity zu kultivieren. So dieses unerwartete Glück, irgendwie ein bisschen mehr zu haben, obwohl sie in genau den gleichen Situationen wie andere sind. Also es geht nicht um dieses blinde Glück, wo irgendwie man wird eine tolle Familie geboren oder so, ja. Da kommt sehr viel Ungleichheit her und darum geht's nicht. Da müssen wir auch dran arbeiten. Super, super, super wichtig. Aber hier geht's im Prinzip um dieses Mindset. Was haben diese Leute gemeinsam, die immer so ein bisschen mehr Glück haben, obwohl sie in der gleichen Situation sind? Und genau zu deinem Punkt, da ist halt das Spannende. So im Englischen Serendipity ist halt was, da kann jeder irgendwie was mit anfangen, ja. Und irgendwie jeder hat eine Geschichte drüber. Aber dann im Deutschen, wenn du Serendipität oder so in die Richtung gehst, ist halt so, dass im Prinzip glückliche Zufälle ist das, was Leute ein bisschen reinlässt dann und sagen, ah ja, kenne ich. Und dann die Idee war halt zu sagen, okay, es gibt einen bloßen Zufall, da kann man nicht viel machen, das ist wie blindes Glück. Und dann Erfolgsfaktor Zufall ist eher wie Serendipität, weil unser Handeln da eben eine riesige Rolle spielt. Also es ist aktives Glück.
Das finde ich total spannend, weil ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe lange darüber nachgedacht, eben auch in der Übersetzung. Und es ist ja, also glücklicher Zufall ist ja einfach nur die Übersetzung, die dir ein Wörterbuch hinwirft. Aber es gibt diesen Begriff, also er wird nicht verwendet im Deutschen eigentlich. Also diese Art von Zufall, die auch dazu führt, oder die man, wo man aus dem Zufall schöpft, könnte man ja eigentlich sagen. Und dafür gibt es im Deutschen ja gar keinen Begriff. Oder also du hast ihn ja, ich habe das noch nie in Deutsch gehört. Sag es nochmal bitte.
Ja, ist spannend, wenn du Serendipität googelst, genau, da kommen dann vielleicht, also kommt nicht viel, genau, kommen ein paar, aber ist nicht so weit verloren.
Ich glaube, ich habe das wirklich noch nie jemanden, du bist der erste Mensch, den ich kenne, der es jetzt mir gegenüber jemals verwendet hat, was natürlich dann auch wesentlich damit zusammenhängt. Aber ja, und darum, es geht ja in deinem Buch genau darum, wie man das auch für sich selber nutzen kann. Also du hast ja nicht nur viele Beispiele oder auch, wo du mit Leuten darüber redest, sondern auch möchtest du den Leuten beibringen, wie man diesen glücklichen Zufall für sich selber ausnutzen kann. Und wenn ich es Also ich muss auch gestehen, ich habe es nicht geschafft, dein ganzes Buch zu lesen. Ich war super froh, dass du mir das schon vorab gegeben hast. Aber wenn ich mir aus den Sachen, die ich jetzt überfliegen konnte, eine Quintessenz rausnehmen kann, ist das Wichtige ja auch einfach die eigene Neugier. Also dass du dahinter stehst, wenn sich so ein Zufall ergibt, herauszufinden, wieso und was kann ich damit noch weitermachen.
Absolut. Und das ist halt das Spannende, weil sobald man eben Serendipity, Serendipität, diesen glücklichen Zufall als was sieht, was du beeinflussen kannst, weil es eben nicht nur was ist, wo man sagt, es kommt auf einen zu, das ist der blinde Zufall, genau. Aber diese unerwarteten Momente, wo ich was machen kann. Also vielleicht ein Beispiel, um es zu illustrieren und dann auch zu deinem Punkt. Es gibt dann eben viele, viele Praktiken, die wir alle benutzen können, um mehr davon zu haben. Beispiel, du bist irgendwie in einem Café und du hast erratische Handbewegungen, wie ich habe. Dann verschüttest du halt ab und zu aus Versehen mal einen Kaffee und stell dir vor, du verschüttest aus Versehen einen Kaffee auf eine Person neben dir, die Person guckt dich ganz grimmig an, aber du hast das Gefühl, ah, da könnte was sein, du weißt nicht, was es ist, aber hast das Gefühl, Mensch, da könnte was sein. Jetzt hast du ja, das ist unerwartet, zufällig, und jetzt hast du aber ja ein paar Handlungsoptionen. Eine Option ist, du sagst nur, ach, tut mir so leid, gehst raus und denkst dir, ach, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Oder andere Option, du fängst eine Konversation an und die Person wird die Liebe deines Lebens oder dein Mitgründer oder was auch immer das ist. Der Punkt ist, dass wir aus dem Unerwarteten eben was machen können, zu der genau deinem Punkt. Und da kommt es eben darauf an, Muskel für zu bauen. Mhm. Aber, und das Spannende ist eben auch, wir können es auch wahrscheinlicher machen, dass positive Zufälle mehr passieren. Und zwar beispielsweise, es gibt diese Hakenstrategie, das ist meine absolute Lieblingsstrategie da, wo man im Prinzip sagt, wie kann ich in einer Konversation, wie jetzt beispielsweise oder wenn ich auf ein Event gehe, ein paar Haken setzen, wo Leute sagen können, ah ja, finde ich interessant, ach Mensch, so ein Zufall. Beispiel, jemand, der das richtig gut macht, ist Olly Barrett, der ist ein Unternehmer in London. Wenn du den fragen würdest, was machst denn du so? Ja, die Frage, die man auf jedem Event und so kriegt, würde der nicht nur sagen, ich bin Unternehmer. Der würde sagen, ich bin Sozialunternehmer, habe vor kurzem angefangen, in die Philosophie der Wissenschaft zu lesen, aber was mich wirklich interessiert, ist das Klavier zu spielen. Das heißt, was er hier macht, ist, er gibt dir drei Haken, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, mein CEO hostet Piano-Sessions am Freitag, komm doch mal vorbei. So ein Zufall, meine Schwester unterrichtet Philosophie der Wissenschaft, mach doch mal eine Gastlesung. Der Punkt ist der, wir können uns alle überlegen, was sind so zwei, drei Sachen in unserem Leben, die uns gerade wichtig sind, wo wir neugierig sind, zu deinem Punkt. Und dann können wir diese Haken setzen und dann können wir quasi diese Neugierde weiterverfolgen, eben auch mit anderen Menschen.
Also in dem Sinne Haken setzen wie Haken auswerfen und du kannst halt verschiedene Fische mit verschiedenen Ködern dir schnappen, wenn ich das jetzt kurz zusammenfassen darf.
In einem authentischen Weg,
ja,
genau.
Ja, also, naja, klar, sagt, in einem authentischen Weg. Nein, so, natürlich genau. Nicht mit, guck mal, ich habe so und so viel Geld oder das und das, sondern ich, genau. Aber ich fand dein Beispiel ist super. Das ist eine Sache, die würde ich jetzt auch direkt versuchen für mich zu übernehmen. Ich habe da, also weil das ist natürlich, das bietet ja viel mehr Fläche an, um auch interessant zu sein, aber authentisch interessant, weil natürlich, wen kann ich hingehen und sagen, mich interessiert das Business hier, aber gleichzeitig mein neuer Lufferschwamm. Das ist eine Offenbarung gewesen, als ich damit angefangen habe. Aber das ist ja, das meine ich ja. Das ist wirklich, ich finde das total spannend. Und wie bist du da, also für dich war das dann der Moment von damals schon, von der Jugend zurück, zu sagen, das ist das in die Richtung, in die du gehen möchtest, in die Kombination aus Sozialem und Wirtschaftlichem?
Ich glaube, das hat sich sehr inkrementell entwickelt, also nach und nach, weil eben so diese Sinnsuche, also ich habe das immer irgendwie gehabt, das hast du vielleicht dann auch gesehen, klingt danach, dass irgendwie das Schulsystem war halt nicht so konstruiert, dass man seine Energie unbedingt immer irgendwie in eine Richtung schicken konnte, in die es Sinn gemacht hätte. Und das heißt, ich war halt immer so auf der Suche, Mensch, wo kann ich denn hier meine Energie reinstecken und gibt's hier noch was anderes und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dieses konstante irgendwie danach schauen, wo man Energie reinstecken kann und irgendwie aber dann nach dem Unfall vor allem auch so diese Sinnsuche, also was ist was auch wirklich mehr Sinn macht, weil vorher war es eher so, okay, hey, was auch immer irgendwie am meisten Spaß macht und was sich gut anfühlt. Und danach war halt auch eher so, okay, aber wenn ich jetzt morgen früh vor ein Auto rennen würde wieder, war es das jetzt wert? Und davon bin ich jetzt sehr getrieben, auch so diese Idee, Mensch, was mache ich denn jetzt, wo ich sagen würde, ich verschiebe einfach nichts mehr, was mir jetzt wichtig ist, weil man nie weiß, wie lange das Leben noch bleibt. Und Da, das finde ich unglaublich spannend. Also ich habe auch sehr viel mit Leuten geredet, beispielsweise, die irgendwie Krankheiten haben, die, wo man halt weiß, ja, Krebs beispielsweise, man weiß nicht unbedingt, wo es hingeht, oder ja. Leute, die Nahtoderfahrungen hatten. Und wir haben alle so ein ähnliches, oder viele von uns haben so ein ähnliches Gefühl. Wir wollen jetzt mehr vom Leben auch, weil wir sagen, wir können es nicht als gegeben nehmen. Ja, das Leben kann jederzeit vorbei sein und dann müssen wir jetzt das Beste draus machen.
Also, aber dann auch ein Auskosten sozusagen. Und da gibt es ja auch, das finde ich total spannend, weil da gibt es ja auch zwei verschiedene Arten, wie man es dann machen kann. Und du möchtest aber auch einen Sinn für die Nachwelt hinterlassen, weil sonst hättest du ja nicht den Gedanken gemacht, wer würde zu meiner Beerdigung kommen. Weil das ist ja, es sind jetzt wahrscheinlich im Laufe der Jahre schon mehr geworden. Denkst du da immer noch drüber nach?
Ja, und zwar eher zu deinem Punkt auch, ich glaube jetzt eher auch im Sinne von, wenn man Sachen hat, wo man das Gefühl hat, Mensch, das kann wirklich auch hier was beeinflussen. Also beispielsweise, wenn man sagt, Mensch, das ist ein Mindset, ich habe gesehen, dass es geht. Ich habe es gesehen, dass es geht, vor allem auch in Kontexten, wo es schwierig ist. Also sehr viel meiner Arbeit beispielsweise ist in Vororten von Kenias, in Nairobi, wo Leute wirklich nichts haben. Mhm. Und wo gerade dieses Mindset ein Weg ist, Leuten wieder so Dignity und diese Hoffnung zu geben, dass sie ihr eigenes Glück kreieren können, wenn man im Prinzip dann auch die richtigen, zu deinem Punkt, Möglichkeitsspielräume schafft für sie, anstatt ihnen dann nur irgendwie Ressourcen. Hey, hier ist eine Ressource, hier ist eine Ressource. Nein, es geht nicht um so eine Handout-Sache. Gegenteil, es geht darum, Leuten zu ermöglichen, dass sie ihr eigenes Glück schaffen. Und deswegen, ich habe das einfach so als was erfahren, was uns sehr viel so diese Idee gibt, Mensch, ich habe wieder ein bisschen Kontrolle über mein Leben, habe ich gesehen in solchen Kontexten und eben in unseren Kontexten. Und deswegen ist das halt was, wo für mich jetzt eher so ist, hey Mensch, ich habe so das Gefühl, habe so ein bisschen gefunden, was das sein könnte. Und jetzt geht es eben eher darum, wie kann ich so viele Leute wie möglich im Prinzip damit inspirieren und uns weitertragen. Und da ist im Prinzip das jetzt weniger, Mensch, wo will ich hin, und mehr, was ist denn jetzt der beste Weg, um das jetzt weiterzubringen? Also im Prinzip hat sich so ein bisschen verschoben von dem Why, von dem Warum, zu dem How. Also wie kann ich jetzt ein bisschen weitergehen? Ja.
Ich verstehe. Ah, total spannend. Ich möchte ganz kurz noch ein bisschen deinen früheren Werdegang noch mitnehmen, weil es mich einfach total interessiert. Wie ist es dann danach gelaufen? Was war denn deine, ich nenne es jetzt mal, deine akademische Ausbildung noch, die du weitergeführt hast?
Ich habe damals, weil ich so ein miserables Abiturzeugnis damals hatte, habe mich bei über 40 Unis und FHs und so beworben, und die meisten haben natürlich Nein gesagt oder gar nicht zurückgeschrieben und so weiter. Damals musste man noch hier noch den Brief zur Post bringen und dann irgendwie wegschicken. Also da haben meine Eltern auch toll. Ja. Also da habe ich, wie gesagt, auch wieder meinen Eltern viel zu verdanken, dass wir da tolle Co-Kreation mit irgendwie, wie viele Umschläge man da zusammen gemacht hat und so weiter und geschrieben hat. Naja, auf jeden Fall kam da nicht viel zurück, aber eine FH damals, die FH Furtwangen, die hat gesagt, hey, okay, pass auf, du passt hier irgendwie dann doch rein. Und die hatten so ein tolles internationales Programm, wo im Prinzip die Idee war, du kannst teilweise in Deutschland studieren, in Schwenningen und in Furtwangen, und teilweise dann auf der Welt irgendwo anders. Mhm. Und weil ich eben jemand dann auch damals schon war, der irgendwie sagt, okay, lass mich nach Extremen schauen, habe ich irgendwie dann, also nicht Extreme im positiven Sinne, habe ich dann eben Moskau und Mexiko als so die zwei, die irgendwie so sich angefühlt haben als das am weitesten entfernten von dem, was ich damals kannte. Und habe dann eben die zwei Länder gemacht, so eine Internship in Mexiko und eben einen Aufenthalt in Moskau. Und das fand ich halt unglaublich spannend, so im Prinzip mal wegzukommen von den ganzen Mustern, die ich hatte, im Sinne von, ich bin beispielsweise nach Moskau gegangen und gesagt, alles ist super, Demokratie ist toll und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann war ich mit einer Gastfamilie, die gesagt haben, ja, aber Christian, pass auf, wir brauchen hier Essen auf dem Tisch und jetzt mach mal was hier. Und da war halt so ein bisschen so die Frage, okay, Mensch, was nehme ich denn an darüber, was ich weiß versus was ich hier noch wirklich lernen muss, um andere Länder zu verstehen und so weiter und so weiter. Und da ging es halt wirklich dann auf der Schiene, weil eben die FH dann toll war, aber eben eher auf Erfahrung basiert war, habe ich so ein bisschen Fernuni gemacht, so ein bisschen, um da quasi noch ein Hochschulzeugnis zu kriegen, was noch helfen könnte. Genau, und dann später nach London gegangen und habe da dann weiter studiert für den Master.
Ah, verrückt. Was sind denn gerade aus den beiden, hast du einschneidende Erfahrungen in Moskau und Mexiko, die du teilen könntest oder möchtest?
So viele. Also einige von denen sind eher so übers dritte Glas Rotwein, weil wahrscheinlich da. Also da war wirklich einige. also es waren die prägendsten Phasen, mhm, wahrscheinlich mit die prägendsten Phasen in meinem Leben, weil einfach auch der Unterschied eben, ne, dass man im Moskau, was ich spannend fand, war und ist natürlich zurzeit, ich finde es halt immer wichtig, dass man trennt so die Regierung von dem Volk.
Dass definitiv.
Die beiden überhaupt nichts oder nicht viel miteinander zu tun haben, im Sinne von die Leute, mit denen ich in Moskau zu tun hatte, absolut loyale Freunde damals, immer noch gute Freunde. Und da habe ich im Prinzip sehr viel über Loyalität gelernt. Ich habe sehr viel darüber gelernt, was es heißt, dass Leute wirklich in absoluter Armut leben, wenn Kapitalismus nicht klappt, weil da war ja nach in den 90ern so Raubtierkapitalismus und viele Leute sind absolut verarmt und ein paar Leute sind reich geworden. Und das war so ein bisschen, weißt du, so kritischer, okay, Mensch, Kapitalismus kann auch schiefgehen, wenn man es zu schnell einführt und so weiter und so weiter. Und mit den falschen Leuten vielleicht. Also da war so ein bisschen, habe ich sehr viel davon mitgenommen. Und dann Mexico City war eher dann, eine Sache noch von Moskau, die ich toll fand, war einfach die Literatur. Also das im Prinzip, ich bin auf ein Date gegangen und dann kriege ich eine Frage wie, Christian, hast du Dostojewski gelesen? Hast du, und das fand ich einfach so schön, so dieses, wow, okay, muss ich mal kurz, da gab es noch keinen Google, wo man einfach nur gibt mir eine Summary, sondern du musstest in die Bibliothek gehen und wirklich das Buch auch ein bisschen lesen, um dann dein Date überzeugen zu können. Und
die
das
haben
war dann
eine immer ganz schöne Literaturkultur.
Tolle Kultur, ja, absolut. Das und das ist halt immer so, was ich dann eben jetzt so schade finde, dass Mensch, das ist so eine tolle Kultur, die so viel da hat und dann hast du ein paar Leute, die irgendwie, aber gut. Und dann auf jeden Fall mit Mexico City, du gehst da, ja, die Quality of Life einfach, ja, dass Leute im Prinzip, sonntags gehst du in den Park und Leute tanzen einfach mal so und einfach so, wo ich einfach viel mitgenommen habe, auch Mensch, Christian, nimm dich nicht zu ernst, nimm das Leben nicht zu ernst, und es gibt mehr zum Leben als irgendwie nur Arbeit und nur Passion. Es gibt auch so ein bisschen, ja.
Hattest du da keine Angst in Mexiko? Also in Mexico City? Ich war selber noch nie da. Ich kenne nur, ich hatte eine Partnerschule von uns, die sind da hingefahren und irgendwie mussten die ganz extreme Sicherheitsmaßnahmen damals haben und die hatten auch alle, wenn du da hin wolltest, du musstest, anscheinend gab es auch nur gepanzerte SUVs und das ist mein einziger essentieller Berührungspunkt, deswegen finde ich es privat gerade total spannend. Mit Mexico City war so, okay, ich hab einfach automatisch, ohne mich weiter damit zu beschäftigen, muss ich auch offen zugeben, erstmal Angst, dahin zu fahren. So.
Es ist spannend, weil ich glaube, es kommt sehr darauf an, wo genau man ist. Also weil es da sehr, sehr verschiedene Stadtteile gibt, sehr, sehr verschiedene Risiken, denke ich, von wo man sich aussetzt. Und zweitens, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, mit wem man da ist. Also ich glaube, genau, wenn man da als irgendwie drei Gringos ist, die irgendwie, wo jeder gleich sieht, du bist ein Ausländer und so weiter und so weiter. Komplett anders, als wenn du mit einer Gruppe von 5 Mexikanern, die da wohnen, rumläufst und die wissen, wo es lang geht und die wissen, dass nach 8 Uhr geht man halt nicht hier in die Gegend und so weiter und so weiter. Also ich habe damals, also ehrlich gesagt, aber zu deinem Punkt, ich habe damals, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir auch, meine Güte, was wir damals, welches Risiko es damals gab, wo wir gar nicht bewusst waren. Beispielsweise, es gibt so diese inoffiziellen Taxis, die man eigentlich nicht nehmen sollte, aber wenn du irgendwie ein armer Student bist, dann nimmst du halt so inoffizielle Taxis, wo du halt immer ab und zu mit rumfährst. Und wenn du jetzt aber überlegst, wie oft es dann diese Express-Kidnappings gibt, wo im Prinzip du im Auto sitzt, dann sagen sie nur, gib mir kurz deine Kreditkarte, dir passiert nichts, aber wir gehen kurz zum Geldautomaten und so weiter und so weiter. Das ist schon ziemlich häufig passiert und wir haben es damals einfach nicht so wirklich ernst genommen. Und das ist halt so ein bisschen, wo du heute sagst, nee, sollte man schon ernst nehmen. Aber long story short, tolles Land, tolle Leute, tolle Lebensqualität, wenn du in den richtigen Gebieten bist und dann natürlich absolut in anderen Gebieten überhaupt nicht und deswegen, also auch wieder eine Paradox im Prinzip, aber kann ich empfehlen, mal zu gehen.
Ja. Ah, alles klar. Ja, das ist, mir ging es zum Beispiel mit den USA so, ich war da früher erstaunlich häufig und auch total gerne und habe bis vor 2 Jahren, glaube ich, war es, also bis kurz vor Corona, nie darüber nachgedacht, wie viele Waffen da eigentlich sind. Also man hat es ja ständig, man hört es ja ständig und so weiter und so fort, aber ich habe mich ganz oft ja genauso verhalten wie hier und das war, das also auch wenn du dich mit Leuten auf der Straße anfängst zu zanken oder sonst irgendwas und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber ich hatte vor 3 Jahren so einen Moment, wo ich so dachte, hä? Theoretisch hätte mich da schon 20 Mal jemand über den Haufen ballern können, aber so kannst du ja eigentlich auch nicht leben. So lebt ihr wahrscheinlich da auch nicht mit dem Grundgedanken, oder? Oder hat man diese Angst dann einfach nicht mehr irgendwann?
Es ist schon interessant, weil, also jetzt, wenn wir haben vorhin drüber geredet, und ich habe ja gerade auch eine Tochter jetzt, wo wir uns natürlich viel Gedanken machen, Mensch, wenn die zur Schule geht, wenn du diese ganzen Schulmassaker hörst, wo du sagst, meine Güte, das ist schon, also wir fühlen das schon, auf jeden Fall, also man macht sich da schon sehr Sorgen, selbst wenn man ja, ich meine, ich bin ja, wenn man statistisch drüber nachdenkt, ist ja trotzdem statistisch gesehen noch viel unwahrscheinlicher, als wenn du vor irgendwie, keine Ahnung, ein Auto rennst oder so. Aber zu deinem Punkt ist die Wahrnehmung natürlich und natürlich, dass es grauenhaft ist, so dieses Unsicherheitsgefühl, was auch die Kids haben. Und das ist halt wirklich da machen wir uns sehr viel Gedanken drüber, weil es einfach was ist, was auch eine Kulturfrage ist, wo wir uns nicht wohlfühlen, dass, genau zu deinem Punkt, man weiß, dass irgendwie jeder, der mal austickt, ja, hat potenziell eine Waffe. Und das, bei uns sind es vielleicht Messer, oder ich habe damals in London beispielsweise, da waren es immer Messer, das halt einfach auf jeden Fall irgendwann ein Messer rausbringt. Beim Messer hat man ja auch so das Gefühl, okay, zumindest kannst du wegrennen. Ne? Ja. Aber bei einer Pistole ist halt was anderes. Und ich meine, das Interessante ist halt, dass da oftmals, und das überlegen wir halt auch, schon so ein bisschen genau der Gedanke kommt, den du gerade gesagt hast, dass ich war hier beispielsweise, als ich hier angekommen bin, bevor ich meine Frau getroffen habe, wenn irgendwie jemand über die Straße gefahren ist, das Auto und mich nicht und so weiter, würde ich schon so, hey, was machst du da und so weiter. Und jetzt, wenn ich mit meiner Frau laufe und ich das mache, dann meint sie, Christian, kannst du nicht machen. Du weißt nie, ja, ob jemand dann die Scheibe runterlässt und auf einmal, dann geht es einfach nur tschüss und geht's weiter. Ja. Und es ist schon krass, wenn man sich das überlegt, wie schnell was eskalieren kann. Ich denke, das ist so, was mir ein bisschen Angst macht, dass die Eskalation so schnell steigen kann, weil im Prinzip auch sehr viele Drogen im Umlauf sind. Und wenn du Drogen und Waffen zusammenbringst, ist natürlich
ganz schlimme Geschichte, ja. Mhm. Ja, ich hatte das genauso auch mal mit einem Freund, der war mal Austausch, war kurz mal Dozent in Virginia an der Uni. Und da waren die ganz normal draußen und da gab es einfach, sie waren im Café und da gab es mal so ein Drive-By. Nicht jetzt direkt beim Café, aber um die Ecke. Und alle Leute sind natürlich unter die Tische gegangen. Nur er und sein Freund nicht, weil die standen halt bei und haben dann nachgeguckt und wurden dann vom Kellner reingezogen und auf den Boden geschmissen, weil es für die als Deutsche war so, ist da ein Feuerwerk? Also das war so der Grundgedanke, weil man da dieses Gefühl gar nicht hatte. Aber ich verstehe für mich, das ist einfach nur, fiel mir jetzt gerade nur dazu ein, weil ich verstehe für mich nicht, woher plötzlich der Gedanke gekommen ist und mich das jahrelang nie beschäftigt hat. Also egal, auch mal Roadtrip gemacht, quer durch Arizona und so. Ich habe nie darüber nachgedacht und ich habe mich gezankt oder auch hier und da einen über den Durst getrunken oder sonst irgendwas und hatte den Gedanken nie und der kam jetzt so plötzlich vor kurzem so, keine Ahnung wieso. Aber es kann auch wahrscheinlich mit Familiengründung und allem da zusammenhängen, weil sobald du ein Kind hast, denkst du ja auch, hast du ganz andere Sicherheitsbedürfnisse plötzlich als vorher, finde ich zumindest. Ja.
Absolut, ja. Ja, das habe ich auch gesehen. Also es ist krass, wie sich das, also jetzt, genau, ich fühle mich viel ängstlicher jetzt, wenn ich rausgehe mit ihr, wo ich dann konstant immer irgendwie, okay,
total.
Wo könnte irgendwo ein Fahrrad kommen, wo könnte irgendwie das und das, das ist schon interessant, ja, bis es komplett verschiebt, ja.
Ja. Gut, kommen wir wieder zurück. Was gibt es denn da also nur so ein kleinen Anriss, was ist das, was dein Buch den Leuten geben kann?
Worum es geht, ist im Prinzip zuerst zu sagen, okay, was ist so der Shift im Mindset, dass man eben weggeht von der Sache, es ist entweder Glück oder harte Arbeit zu, nein, du kannst hart arbeiten, mehr Glück zu haben. Und hier sind ein paar Strategien und dann geht es halt sehr in die Strategien auch konkret rein. Und aber eben auch, und das, was mir eben am meisten Spaß macht, ist, dass im Prinzip, es bringt so zusammen verschiedene Bereiche. Also was man beispielsweise, man kann ja viel lernen, zum Beispiel von den Künsten oder von Musik, wenn Improv, ja, wenn du so dir Improv-Jazz anschaust oder Improvisierungstheater oder so, die sind extrem gut, sich fürs Unerwartete vorzubereiten. Und darum geht's halt, dass man lernt, wie kann ich mich aufs Unerwartete vorbereiten und dann in den Momenten was mitmachen. Das heißt, da kann man viel von verschiedenen Bereichen lernen und das hat mir Spaß gemacht, so diese ganzen Bereiche zusammenzubringen. Aber eben gleichzeitig auch, es gibt halt viele Sachen, die Leute intuitiv machen, denen man vielleicht noch ein Vokabular geben kann. Also beispielsweise, wenn du ein CEO bist bei einem großen Unternehmen, du willst nicht in ein Meeting reingehen und sagen, ich habe einen Plan gehabt und dann ging es ganz anders aus. Du willst hier reingehen und normalerweise sagst du, das war der Plan und genau so hat es geklappt.
Ja.
Und jetzt geht es halt darum zu sagen, nein, das ist ja nicht die ganze Wahrheit. Warum sagst du dann nicht, ich habe einen Plan gehabt, dann habe ich ein Umfeld und ein Mindset kultiviert, wo es das Wahrscheinliche gemacht hat, dass wir noch einen besseren Plan finden, wenn auch zufällig. Und jetzt haben wir noch besseren Plan. Und darum geht es ein bisschen, dass man sagt, auf der einen Seite, Leute kriegen ein Vokabular, die vorher vielleicht schon, Leute wie du, die wahrscheinlich in ihrem Leben sowas oftmals ab und zu haben, aber vielleicht dann immer irgendwie, vielleicht ist ein bisschen passiver auch erzählt haben, so, ach nee, ich war ja nur glücklich oder ach nee, ich hatte ja nur was Unerwartetes. Nee, du hast ein Mindset kultiviert, was es wahrscheinlicher macht. Das heißt, es gibt dann so ein bisschen mehr das Gefühl, ich habe auch was Aktives dazu beigetragen. Und dann aber zweitens auch, und das ist, glaube ich, das vor allem Leute, die vielleicht nicht das Mindset haben bisher, dass es für die eher so nach dem Weg auch ist zu sagen, was sind Praktiken, wo ich mit Baby Steps ein bisschen mehr hinkommen kann. Also beispielsweise selbst so Sachen, sich selber zu verstehen, wo man sagt, okay, wenn ich in meinem Leben überlege, wann hätte denn diese Serendipity passieren können, aber sie ist nicht passiert. Also beispielsweise, du warst in einem Meeting, hast du eine unerwartete tolle Idee gehabt, aber hast sie nicht ins Meeting reingebracht, weil du vielleicht dachtest, ich bin nicht perfekt genug oder ich bin noch nicht ready und was auch immer, was auch immer. In solchen Momenten, wenn man einfach mal zurückdenkt, was ist denn das Muster dahinter? Ja, ist es Angst vor Zurückweisung? Ist es Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom? Was auch immer es ist. Und dann kann man anfangen, drüber zu arbeiten. Und deswegen, da bin ich ein riesiger Fan für, dass da eben auch sehr viel von der Psychologie drin ist, zu sagen, was sind denn so die Ängste, die uns selber zurückhalten? Wo, sobald wir dran arbeiten, es unglaublich ist, wie riesig man da auch systemisch dann einen Unterschied machen kann. Kleines Beispiel, bei mir war es so, mich hat oft zurückgehalten, so weißt du, wenn man auf einer Konferenz ist, toller Speaker, du rennst in die Person rein, aber sprichst sie dann doch nicht an, weil du irgendwie, I'm not ready, I'm not worthy, was auch immer, oder im Meeting und so weiter. Und in meinem Kopf ist es immer so, ich denke immer so, worst case, wenn ich es mache. Also was ist das Schlimmste, wenn ich die Person jetzt anspreche oder wenn ich die reinbringe und dann die Angst vor Zurückweisung zu sagen, ach Mensch, dann vielleicht doch nicht. Und dann habe ich irgendwann realisiert, nee, aber das ist ja nicht das Schlimmste. Die Zurückweisung ist ja nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, es nicht zu machen und dann später rauszugehen und es zu bereuen. Und diese Reue, die man dann für Tage mit sich rumträgt, was hätte passieren können, wenn. Und so dieses Reframing von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, zu, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache, hat mir unglaublich viel geholfen, dass ich jetzt eher so ein Bias habe zu, let's always talk zusammen und lass uns immer irgendwie reden, weil im Endeffekt es mehr bereuen ist, es nicht zu machen.
Da, definitiv. Ich finde das genau richtig. Ich habe auch irgendwie, also ich, ohne das zu trainieren, hatte einfach Glück, dass ich, dass mein Gehirn anscheinend so strukturiert war, schon immer zu versuchen, irgendwo raus immer das Positive zu sehen. Also auch so ganz obskure Sachen, wie wir, meine Frau und ich wollten unbedingt mal wieder einfach einen Couchabend haben und ein paar Serien oder Filme gucken, was wir seit Ewigkeiten nicht mehr hatten. Was dazu führte, sie hat eine super Grippe bekommen und ich eine Lebensmittelvergiftung, weswegen die Großeltern dann aufs Kind aufgepasst haben. Wir konnten uns nicht bewegen, haben sie tierisch gelitten, aber wir konnten endlich mal wieder gemeinsam auf der Couch liegen. Und das war mein Gedanke, war dann dahinter, auch wenn eine Nacht eher so aussah wie, oh mein Gott, ich möchte sterben. Aber die Nacht danach war dann so, oh ja, jetzt konnten wir wenigstens mal so 2-3 Folgen unserer Lieblingssendung gucken und nochmal so ein Film dazu. Oder also genau sowas, aber auch im Beruflichen haben sich auch viele Sachen exakt so entwickelt. Aber ich bin da ein absoluter Fan von und für mich ist nur schwierig, deswegen bin ich so fasziniert von deiner Arbeit, weil ich auch unglaublich gerne hätte, dass es anderen Menschen auch so geht. Und es ist einfach für mich ganz oft so schwierig nachzuvollziehen, wenn Leute um mich rum sind und die dann mehr das Negative sehen. Und ich kann dann gar nicht gut erklären, was ich denen an die Hand geben würde, weil ich immer einfach nur sagen, ja, aber guck dir doch mal an, was da und da draus geworden ist. Ja, aber das sind, wenn du es den Leuten nicht richtig gut nahe bringen kannst, dann bringt es halt auch nichts und dann ist es irgendwie schwierig. Deswegen mag ich also wirklich die Idee dahinter komplett, weil ich ein absoluter Fan bin und auch der festen Überzeugung bin, dass es Leuten mit positiven Denken so unfassbar viel besser gehen würde, also generell. Ich meine jetzt auch nicht auf irgendwelche Krankheiten bezogen, sondern wirklich auf generell die Einstellung zum Leben, dass es damit einfach einem besser geht. Und wenn ein Buch das vermitteln kann, um Gottes Willen. In den USA scheint es ja zu funktionieren, da ist es ja schon ein Bestseller gewesen.
Aber das Spannende, und genau zu deinem Punkt, das Spannende ist ja wirklich, und genau zu deinem Punkt, dass Optimismus auf der einen Seite, also das ist das Spannende, was ich immer so spannend finde, dass auf der einen Seite, genau zu deinem Punkt, wenn du Optimismus hast, dann kannst du mehr Möglichkeiten potenziell dir vorstellen und dann machst du eben auch potenziell mehr aus Situationen. Das heißt, es kann potenziell richtig gut sein. Und gleichzeitig, was ich absolut spannend finde, ist meine Frau beispielsweise, und sie hat mir erlaubt, das auch zu teilen. Also ich habe da, und sie ist, ich bin mir sicher, viele Männer würden das sagen über ihre Frau, aber in meinem Falle ist es wahr, dass sie die tollste Frau ist, die man sich vorstellen kann. Absolut brillant, aber ab und zu ist sie nicht die optimistischste. Ab und zu ist sie so nach dem Motto, ach ja, Mensch, könnte besser sein und so. Aber sie hat immer Serendipität, konstant Serendipität, konstant diese glücklichen Zufälle. Warum? Weil sie was Ähnliches macht, was du auch vorher gesagt hast. Sie sieht Verknüpfungen konstant. Mhm. Das heißt, was sie macht, ist, die würde mit dir ein Gespräch haben und du würdest ihr was erzählen, dass du gerade ein Kind hast oder so. Sie würde sagen, Mensch, so ein Zufall, wir haben hier Babyprodukt ABC oder hier ist ein Blog und so weiter, lass uns mal definitiv das und das verknüpfen und so weiter und so weiter. Und das heißt, was ich halt so toll finde und genau zu deinem Punkt, dass es eben sehr viel Forschung ja jetzt auch gibt, wo man wirklich sagen kann, man kann Leuten helfen beispielsweise, like Neuroplastizität ist ja die Idee, dass sich unser Hirn wirklich anpassen kann, wenn man sich trainiert. Also wenn man beispielsweise sagt, in einem Gespräch am Anfang, wenn man beispielsweise noch nicht ganz da ist, dass man weiß, okay, ich sehe immer Verknüpfung, dass man sich einfach mal ein bisschen dazu hergibt zu sagen, okay, jedes Gespräch, ich will eine Verknüpfung sehen, ich werde eine Vorstellung machen für dich, dich einer Person nach dem Interview vorstellen. Oder ich werde eine Idee mit reinbringen. Und wenn man das ein paar Mal macht, dass man sich wirklich bewusst macht, ich will eine Verknüpfung vornehmen, dass es hier dann nach und nach einfach anfängt, mehr und mehr Verknüpfungen zu sehen und dann mehr und mehr. Und darum geht es ja bei Serendipity. Ja. Deswegen heißt das Paperback auch Connect the Dots, weil es geht immer darum, Connect the Dots. Deswegen zu deinem Punkt, ich sehe das so ein bisschen als so ein Venn-Diagramm, wo man sagt, Optimismus ist hier, kann uns helfen, mehr zu haben. Und gleichzeitig, wenn du es nicht unbedingt immer hast, helfen dir auch sehr viele andere Sachen und wir können dich trotzdem dahin bringen, Step by Step. Und ich denke, das ist was, für mich war das das riesigste Learning, dass ich war immer so der reingegangen ist, so nach Big Picture, yeah, but it's all possible und wir können alles gleichzeitig machen und so weiter. Und dann so ein bisschen Pushback und dann irgendwie gesehen, nee, dann lass uns doch einen kleinen Deal machen. Mach einmal Hakenstrategie für 3 Wochen und komm zurück und sag mir, wie es dir geht. Und dann kommen Leute und sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann. Ja, und das ist halt so das Interessante, wenn man es dann ausprobiert ein bisschen, dass dann eben so der Shift kommt.
Da ist aber auch, das ist ja eine der schwierigeren Sachen, ist es dann auch diszipliniert durchzuziehen. Also das gerade da die Disziplin zu haben, was auch ein Kollege von mir zum Beispiel hat das jahrelang trainiert, also jahrelang, ich glaube, haben wir letztens drüber geredet, 18 Monate am Stück oder so gemacht, wo er immer, wenn sein Gehirn eine negative Abfrage gemacht hat, also was ist gerade scheiße, sich selbst dazu gezwungen, über für positive Aspekte nachzudenken von der gleichen Situation. So, und das immer und immer wieder. Und heute, der ist einer, also der auch manchmal nervig optimistisch. Also wirklich so, nichts kann meinen Alltag kaputt machen. So. Aber es hat anscheinend bei ihm komplett gut funktioniert, in die richtigen Bahnen zu trainieren, sozusagen. Und das finde ich halt wirklich spannend, weil das vergessen halt ganz viele, dass es eigentlich ja auch eine Art Muskel ist, das Gehirn, was genauso trainiert werden kann. Das einzig Schwierige ist, man sieht es nicht so einfach, wie man es jetzt bei einem Bizeps oder so sehen kann, sondern man muss es halt über einen längeren Zeitraum dann erleben. Und das durchzuziehen ist halt auch schon das Anstrengende.
Absolut. Und genau zu deinem Punkt, wenn man das genauso sieht, wie im Prinzip man ins Fitnessstudio sehen würde, dass ja, es gibt Muskel oder es gibt Bereiche, wo man vielleicht länger braucht, zu deinem Punkt, wo man vielleicht ein bisschen mehr dann auch diesen Grit braucht, diese Idee, okay, ich muss wirklich dranbleiben, zu deinem Punkt, ne, wenn man wirklich das genau, was dein Freund da gemacht hat, das ist was ja auch wirklich dann man längerfristig angeht oder was wir vorhin diskutiert haben, so diese Idee, wie kann ich Ängste überkommen und so, das sind ja Sachen, das dauert länger und das ist in der Grundstruktur der drin, das ist eine Sache und gleichzeitig kann man ja mit Praktiken schon direkt anfangen. Ja, ja, beispielsweise ein paar Haken setzen, ein paar Fragen anders stellen. Nicht immer nur die, was machst du so Frage, sondern vielleicht auch einfach mal irgendwie wenn man eine Präsentation zusammen angeschaut hat oder so, in einem Meeting, was fandst du am interessantesten, was hat dich inspiriert? Irgendwas, was halt den Möglichkeitsraum größer macht, dass man auch ein bisschen findet, was die andere Person wirklich interessiert. Weil das Schöne ist ja, und darum geht es wirklich bei diesem Denken auch, dass man sagt, es ist eben, und das finde ich auch super spannend, dass das war, was dir wichtig war von dem Content, weil genau darum geht's, zu sagen, es geht nicht nur darum, uns selber Glück zu schaffen, es geht darum, auch anderen zu helfen, mehr davon zu haben und sinnstiftende Beziehungen zu haben, weil dann kann ich, wenn ich eben bei einer Hakensache beispielsweise sehe, wir können auf ein Level gehen, wo wir eben nicht über das Wetter reden, sondern wir reden drüber, was der anderen Person wirklich wichtig ist. Oder wir stellen Fragen, um rauszufinden, was treibt die Person wirklich an, damit wir wirklich dann auch darüber reden können. Das ist ja dann auch, was wo man auf einer Konversation rausgeht und sagt, hey, das hat Spaß gemacht oder das hat Sinn gebracht versus, okay, war schön, die andere Person zu sehen, aber ja.
Weswegen man immer diese 3 Uhr nachts Gespräche so romantisiert, glaube ich, auch gerade aus der ich sag jetzt mal Teenager-Jungerwachsen-Phase, ist, glaube ich, weil das die Gespräche waren, die halt ein bisschen tiefer gingen, weil man sich da einfach komplett irgendwie geöffnet hat und deswegen eine Basis gefunden hat. Also gerade die Hakenstrategie, um Gottes Willen, ich bin ein Riesenfan und also jetzt geworden und habe tierisch Bock, die demnächst mal auszuprobieren, weil ich habe da vorher noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja genau auch der Punkt, wie solche Sachen immer helfen, indem das jemand einem also mal aufzeigt und man dann darüber nachdenkt. Jetzt hast du die Hakenstrategie schon relativ häufig genannt. Ist das auch deine persönliche Lieblingspraxisübung oder hast du da noch eine andere?
Was ich spannend finde, also Haken ist, glaube ich, ab und zu mache ich mehr und mehr automatisch jetzt, im Sinne von, keine Ahnung, beispielsweise, wenn ich in einem Meeting bin und dann irgendwie was aufkommt und wo ich dann sage, ja, sorry, dass ich ein bisschen spät bin, weil ich musste gerade noch über irgendwie Erfolgsfaktor Zufall, das und das, aber jetzt bin ich hier und ich bin so cool, dass ich, ich finde es so gut, dass ich jetzt hier bin oder so. Also, dass man im Prinzip, solange es passt, irgendwie auch ein bisschen das Buch mit reinbringe, in irgendeinem Sinn, der Fall, der Sinn macht und so weiter. Also ich glaube, das kommt jetzt relativ automatisch. Aber wo ich mich zwinge, sind 2 Sachen zurzeit. A, als die Pandemie passiert ist, hatte ich Covid, eine ziemlich heftige Covid-Erkrankung, wo in New York, ich meine, weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber es war wirklich, du hast hier Lastwagen voll mit Leichen gehabt, ja, du hast die Krankenhäuser waren voll, du hast ein Militärschiff hier gehabt, weil die Krankenhäuser zu voll waren. Also es war komplett wow. Und ich hatte da irgendwann Covid in einer Phase, wo man, ich habe das Krankenhaus angerufen und gesagt, hey, ich würde gerne vorbeikommen, ich glaube, ich bin hier gerade am Sterben, ich bin hier alleine. Und die haben gemeint, ja, aber wenn du nicht 100% sicher bist, dass es Covid ist, komm nicht vorbei, weil sonst wird dich Covid hier und dann wirst du auf jeden Fall weg sein, weil im Prinzip Covid mit deiner Sache, die du jetzt hast, was auch immer es ist, und so weiter. Und es waren halt so komische Trade-offs, die man da machen musste, wo du gesagt hast, und so weiter. Also, long story short, war eine blöde Periode.
Nee, ist total spannend. Also, du musst da überhaupt nicht abkürzen, weil ich finde es total krass, dass aus einem, nochmal von einem Augenzeugenbericht, nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen für die Leute, die nur zuhören, zu hören, weil es war ja wirklich, also gerade die Berichte über New York waren so unfassbar schlimm zu der Anfangszeit. Und da in dieser Anfangszeit selber Corona zu haben, da vor Ort, das war bestimmt meine Güte. Und du bist aber gegangen, weil ich möchte es jetzt wissen. Du bist dann ins Krankenhaus gefahren?
Ich bin dann nicht ins Krankenhaus gefahren, weil dann eben nach dem Motto, wir schicken dir irgendwie, da gab es diese Leute dann, die dir Sachen bringen quasi, also so Pharmaceutical Sachen, und dann bin ich quasi zu Hause geblieben und war nicht eine gute Phase. In der Phase, was halt krass war, und das war aber so eine Phase, wo ich mich selber daran erinnern musste, Christian, du redest immer irgendwie drüber, dass man das Beste aus einer Situation macht, dann mach jetzt das Beste aus der Situation. Was kannst du jetzt irgendwie dann zumindest irgendwie, weil wenn man ja in der Situation drin ist, ja, da ist ja, es sieht ja einfach nur, what's the sense, wo ist der Sinn hier? Ja, das ist ja im Prinzip eine komplett sinnlose Situation. Und habe dann Viktor Frankl wieder super hilfreich gefunden, weil Viktor Frankl war ja die krasseste Situation, die du dir vorstellen kannst. Der war im Konzentrationslager, wo du komplett sinnlos, von dem Individuum, von der Perspektive. Und er hat dann immer gesagt, okay, mach eine kleine Sache dann am nächsten Tag beispielsweise, wo du eine kleine Sache machst, die dir jetzt einen Sinn gibt, morgen früh wieder aufzustehen. Ja, also in seinem Falle, ich will mit einem anderen Gefangenen noch reden, damit es dem besser geht oder der besser geht. Jetzt habe ich wieder einen Grund, morgen früh aufzuwachen, weil sonst gibt's ja keinen Grund hier und so weiter. Und ich habe bei mir dann im Prinzip, ich habe halt so ein bisschen zu überlegt, okay, kann ich noch kleine Sachen finden hier, die irgendwie zumindest mich ein bisschen das Gefühl haben, okay, es macht dir irgendwie Sinn. Und eine Sache, die für mich irgendwie dann, das war so ein bisschen ein Switch, war zu sagen, du bist hier jetzt alleine, ja, und du machst immer irgendwie Passion und Purpose und so, aber familientechnisch und so weiter hast du ja nicht wirklich dich geöffnet. Also für mich war beispielsweise immer Beziehung so nach dem Motto, muss halt irgendwie mitlaufen mit dem, was ich beruflich mache, und habe ich irgendwie dann nicht so wirklich viel investiert, Zeit und so weiter. Und da für mich war das so ein bisschen so ein Shift zu sagen, okay, vielleicht ist das die eine Sache, die ich davon lernen musste, dass ich im Prinzip so eine Phase, alleine zu sein, ist blöd, aber auch generell ist blöd, dass man im Leben im Endeffekt, wenn du so alleine bist jetzt hier, weil du kannst dir Covid vorstellen, da, du konntest ja nicht einfach mal einen Freund drüber haben.
Ich oder weiß.
So, gab ja gar nichts. Ja? Ja. Und long story short, was halt passiert ist dann, das ist jetzt eine ganz lange Geschichte, müssen wir jetzt nicht reingehen, aber hab dann irgendwie kurz danach meine jetzt Frau kennengelernt, wieder kennengelernt. Wir kannten uns schon 13 Jahre, aber wir haben uns wieder verknüpft, haben jetzt ein wunderschönes Babygirl, und es hat sich irgendwie dann doch alles ergeben. Und jetzt würde ich das als Serendipität im Nachhinein sehen. Aber im Moment, in dem Moment, hat sich natürlich angefühlt, wie das Leben ist vorbei. Und long story short, da musste ich mich halt wieder dran erinnern. Christian, practice what you preach, mach, like, komm wieder in das Mindset rein. Das war eins. Und zweites war wirklich auch so ein bisschen mehr. Ich bin ein riesiger Fan von, ich weiß gar nicht, ob es ist nicht, ich kann es gerade nicht sehen. Ich habe probiert, es irgendwie hinten bei der Kamera zu sehen, aber ich habe es nicht. Der kleine Prinz. Und zwar so diese Idee, immer zu fragen, warum, 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 und diese Neugierigkeit nicht zu verlieren. Weil ich glaube, als Erwachsene, wir trainieren uns ja so rein, irgendwie Hammer, Nagel, ja, immer irgendwie so eine Methode hat man, und da macht man halt immer irgendwie genau die Methode und so weiter, wie wenn man einen Nagel in der Wand will, ja, man guckt immer nach dem Hammer versus, nee, vielleicht könnte man auch wieder andere Objekte nehmen, um das in die Wand zu kriegen. Und da habe ich bei mir einfach gesehen, diese Neugierigkeit immer weiter, immer wieder zu sehen, und wirklich dann auch das Krasse ist, kannst du mal probieren, wenn du beispielsweise ab und zu mal auf die Straße schaust, ob du da Geld sehen könntest, du siehst mehr Geld auf der Straße. Also so Pennies, größtenteils Cents, aber du siehst es, weil, aber wir trainieren uns quasi aus, daraus, das Unerwartete nicht zu sehen, das Positiv Unerwartete, obwohl es überall ist. Ja. Und da erinnere ich mich dann immer dran, zu sagen, nee, hey, das Positiv Unerwartete könnte überall sein. Da könnte Geld auf der Straße liegen. Du könntest, wenn du eine andere Straße zur Arbeit nimmst, könnte ein Buch im Buchladen stehen, was dein neuer Podcast an dir sein könnte. Was auch immer. Aber halt die Augen offen und erwarte das Unerwartete. Und da probiere ich mich schon auch sehr dran zu erinnern immer.
Ja, da bin ich voll auf deiner Seite, weil ich glaube auch, gerade heutzutage ist es ja noch schlimmer geworden, beziehungsweise ich sehe es sehr viel. Viele gehen ja auch nur noch an ihren Smartphones über die Straße. Und ich glaube, da hat man einen riesen Vorteil, weil du musst einfach nur das Handy nicht rausholen, und schon siehst du gefühlt 100% mehr als 80% der Leute. Also schon hast du eigentlich einen Vorteil. Aber ja, gerade dieses Neugierthema, das ist ja auch einer der egoistischen Gründe zum Beispiel für meinen Podcast hier, weil ich das total spannend finde, mit vielen verschiedenen Leuten über solche Sachen reden zu können. Und dadurch werden einem ja schon alleine immer neue Ansichten gegeben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich halt finde, den auch viele, zumindest wenn man in die Internetwelt guckt, ganz häufig vergessen ist. Auch zuhören ist ultra wichtig. Mhm. Mal so, das auch mal wieder vernünftig zu lernen. Aber ja, total lustig, weil du es gesagt hast. Ich bin gestern aus meiner Haustür raus und da lagen 5 €. Ich war sehr glücklich.
Nice.
War einfach auch so ein, einfach so ein Schein direkt vor der Haustür. Und da so,
aber pass auf, dann okay. muss ich dir noch kurz von einem Experiment erzählen, weil du genau wahrscheinlich in die Kategorie da reinfallen würdest. Und zwar, ist eines meiner absoluten Lieblingsexperimente. Und zwar, das ist ein Experiment, wo sie Leute genommen haben, die sich als Lucky bezeichnen, also so als Glückspilz sind, und Leute, die sich so als Pechvögelin betrachten. Und wir kennen ja alle so Leute, wie du auch vorhin gesagt hast.
Ich bin ein Glückspilz, ein absoluter.
Genau. Absolut. Und dann nehmen sie halt einen von beiden, also, und sagen, geh die Straße runter, geh ins Café, nimm den Kaffee und setz dich hin, und dann werden wir unser Interview haben, unsere Konversation. Was sie nicht sagen ist, dass überall versteckte Kameras sind auf dem Weg und im Coffeeshop drin. Und vor dem Coffeeshop liegt Geld, also 510 Pfund Note. Und im Coffeeshop drin, der eine Sitzplatz, der frei ist, ist neben diesem Businessmann, der große Ideen irgendwie auch verwirklichen kann und so weiter und so weiter. Glückspilz hin, geht die Straße lang, sieht das Geld auf der Straße, hebt es auf, geht ins Café, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich neben den Businessmann, haben eine Konversation, geben sich gegenseitig ihre Visitenkarten und potenziell kommt eine Möglichkeit daraus, das wissen wir nicht. Pechvogelin, geht die Straße runter, sieht das Geld nicht, also tritt einfach drüber, geht ins Café rein, nimmt sich auch einen Kaffee, setzt sich hin neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und es war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, Mensch, wie war denn dein Tag heute? Glückspilzen sagt, ja, war super, hab Geld auf der Straße gefunden, hab einen neuen Freund gefunden und potenziell kommt vielleicht eine Möglichkeit daraus. Pechvogelin sagt, nichts passiert heute. Hm. Und genau darum geht's, genau deswegen kam das, als du das erzählt hattest, weil der Punkt ist schon der, wie wir ans Leben herangehen, ob wir auch sehen, wenn wirklich sprichwörtlich Geld auf der Straße liegt, das kommt auf uns an. Natürlich hilft's, mit Leuten zu reden, aber selbst wenn wir introvertiert sind, Leute wie ich, viel von unserer Serendipität oder Glück kommt von so ruhigen Quellen, ein Buch lesen und eine Idee haben oder Geld auf der Straße sehen, in meinem Fall leider immer nur Pennies und so, aber bei dir scheint es mehr zu sein. Also,
ich bin ja wirklich ein absoluter, ich heb alles auf, was ich finde, also wenn es Geld ist. aber auch da, daraus entwickelt, also für mich hat sich dann, ich bin dann mit meiner Tochter spazieren gegangen, also habe sie gefahren, sie ist dann eingeschlafen, dann bin ich an einer Currywurstbude vorbeigekommen, dann habe ich mir eine Currywurst geholt, die kostet dann 3 Euro und dann habe ich natürlich, weil es war ja eh mein gratis Geld, also habe ich gesagt, hier stimmt so, wurde also für mich von der Straße zum Leben, zum Essen eingeladen und der nette Mann an der Currywurstbude hat sich tierisch gefreut über die 2 Euro, zumindest hat er mir das Gefühl vermittelt und irgendwie war dadurch schon der Tag an sich gut. Also alles andere war ja dann auch irgendwie irrelevant, weil so lief dann kostenloses Essen, jemand hat gelächelt, also besser kann es gar nicht sein.
Was ich auch klasse an deinem Ansatz finde, ist dein Fokus auf andere, also diese Idee, dass du jetzt auch den Currywurst-Besitzer da oder Buddenbesitzer auch ein bisschen glücklich gemacht hast, weil wir das auch sehr viel in der Forschung sehen, dass im Prinzip Leute, die so ein bisschen einen anderen Fokus haben, also nicht nur ich, immer nur ich, sondern eben auch ein bisschen auf andere, das ist dann irgendwie so, es gibt ja spirituell, würde man so Sachen sagen, wie Karma
und
so. Ja,
ich glaube auch an Karma. Ich glaube an Karma von meiner Seite aus.
Aber, ja, und das Spannende ist halt, genau, dass im Prinzip so spirituell man das schon oftmals viele Leute natürlich das Gefühl hatten und jetzt auch dann gleichzeitig in der Wissenschaft wir sehen, dass Leute natürlich auch schon mal der Currywurstbudenbesitzer. Nächstes Mal, wenn du vorbeiläufst, kriegst du noch ein Lächeln, kriegst du eine freie Currywurst potenziell. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Dass oftmals im Leben natürlich dann auch Leute dir dann mehr helfen wollen, wenn du ihnen geholfen hast. Und ich denke, das ist das Schöne. Deswegen hilft man nicht, das ist nicht der Impetus. Aber das Schöne ist, es kommt halt doch oftmals zurück. Und das ist halt so ein bisschen auch bei Serendipität ja der Fall, dass wenn ich viele Vorstellungen mache beispielsweise, ich habe die immer unbewusst gemacht damals zwischen Leuten, aber wenn du sowas machst und dann irgendwie nach 10 Jahren sagt einer, hey, du hast uns damals vorgestellt, jetzt will ich dir jemanden vorstellen, der dir einen Publisher gibt, so nach dem Motto, ne, wo du sagst, wow, es kommt zurück. Und zu deinem Punkt, ja, das finde ich so toll, wenn du es beschreibst, dass du hast überhaupt keine Annahme, dass es irgendwie dir was bringt in der Situation, aber du machst es, weil es sich gut anfühlt, weil es das Richtige ist. Und ich denke, das ist ja auch, worum es im Leben geht. Oder?
Definitiv. Ich verstehe nur nicht, und das wundert, also gut, es klingt dann auch, also manchmal klingt es vielleicht auch von ein bisschen von oben, aber so ist es nie gemeint. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht selber für sich realisieren, dass jemand anderem was Gutes tut, einem selber auch so gut tut. Also du hast selten ein besseres Gefühl selber auch und ich finde, du darfst auch, also zum Thema, den Nutzen darf man schon daraus schlagen, sich nämlich selber gut zu fühlen. Selten hast du ein besseres Gefühl, als wenn du jemand anderem was Gutes getan hast. Also ich kenne zumindest selten was Besseres als das und verstehe da nicht, warum wir das generell, also wir als Gesellschaft, das so selten machen.
Absolut. Und du, das ist ein guter Punkt. Auch du hast ja auch nach Praktiken gefragt, die wir alle irgendwie machen können. Das ist eine Sache, wo ich ein riesiger Fan bin. Überleg dir 3 Leute irgendwie im Monat oder so oder Woche oder was auch immer, wo du einfach mal Danke sagst, wo du einfach mal sagst, hey, du warst mein Mentor, als ich in der Hochschule war oder als ich im Kindergarten war.
Stimmt.
Dankeschön, Dankeschön. Und versteht, weil das ja Leute richtig dann auch berührt. Vor allem, wenn Leute vielleicht Teil deiner Reise waren, als du noch nicht so einen tollen Podcast hattest und als du irgendwie, verstehst du, die waren vorher schon Teil deiner Reise und jetzt kriegen sie so ein Dankeschön, so einen schönen Letter in der E-Mail oder in der Postbox. Das macht ja einen riesigen Unterschied. Und deswegen, also da bin ich ein riesiger Fan, einfach auch mal öfter wieder Danke zu sagen.
Ja, das, da hast du vollkommen recht. Und sowohl in deinem nahen Umfeld, ich finde auch, also das ist auch so ein Punkt, gerade auch für eine gute Beziehung allgemein, auch einfach nicht, man nimmt ja ganz oft Sachen zu schnell für selbstverständlich. Und auch einfach mal zu sagen, ey, du hast heute ja schon die Spülmaschine ausgeräumt, danke, total toll. Mhm. Also solche kleinen, aber ich glaube, die helfen auch total. Aber das, was du sagst, auch wirklich mal, das bringt mich gleich, ich musste sofort an 3-4 Menschen denken, wo ich, glaube ich, auch einfach mal in irgendeiner Form mal nochmal anrufen sollte und sagen sollte, ey, damals, dass du mich nicht aufgegeben hast oder so. Also auch zum Beispiel unser Direktor am Gymnasium, der immer noch für mich ganz tolle Worte gewesen war, der kam beim Abi-Ball zu mir und hat gesagt, ich habe jetzt 4 Jahre versucht, dich zu ändern und ich bin froh, dass es nicht geklappt hat.
Oh.
Das war so, aber nice. den sollte ich, glaube ich, mal anrufen und sagen,
das stimmt. Ja, ich habe Gänsehaut gehabt, als du gesagt hast. Es sind doch genau solche Leute.
Ja.
Das ist genau das. Das ist genau, und was für mich auch, ich habe gerade zurückgedacht, genau, es sind genau solche Leute, die damals schon gesagt haben, pass auf, du bist vielleicht nicht genauso wie wir dich gerne hätten oder wie wir gerne die anderen hätten, aber wahrscheinlich ist es genau dann, warum du einen spannenderen Weg gehen wirst, weil du im Prinzip ein bisschen verstehst. Und das ist ja das Spannende, wenn man sich die spannendsten Leute anschaut. Das war ja immer so ein bisschen so, dass da irgendwie man hat halt nicht immer irgendwie so 0815, aber im Endeffekt dann doch coole Sachen rauskommen. Und deswegen, definitiv. Also ja, das klingt nach einer absolut tollen Person.
Ja, total.
Mhm. Sehr cool.
Christian, ganz kurz noch zum Abschluss. Ich gucke gerade, unsere Folge kommt genau am 28. Februar raus.
Perfekt.
Und was kommt noch am 28. Februar raus?
Das dein Buch. Sehr subtil platzierte Buch hier.
Das sehen ja nur die Leute, die es dann auf YouTube gucken. Aber die meisten hören es ja über die diversen Podcast-Plattformen. Mhm. Also an diesem Tag jetzt, wo ihr diesen Podcast hört, könnt ihr Erfolgsfaktor Zufall, ich glaube wahrscheinlich überall, wo es Bücher gibt, kaufen.
Genau.
Ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich muss es nicht machen, ich habe es schon zugeschickt bekommen. Und ich sage danke für das Gespräch. Es war total schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und du jetzt noch zum Abschluss, möchte ich von dir einen Tipp noch, den du den Leuten generell gerne auf den Weg geben möchtest.
Also erstmal vielen lieben Dank für die tolle Konversation, hat mich sehr gefreut, wie ich auch vorhin schon gesagt habe. Also ich finde die Energie, die du da reinbringst, absolut klasse. Also vielen Dank auch für die tolle Energie, die du in die Welt bringst. Da ist was, das ist eine der Sachen, by the way, die ich im Leben, wenn ich heute mich mit Leuten umgebe, ich denke, so diese Energiefrage ist schon eine wichtige, oder? Wie bringt man auch positive Energie in den Raum rein? Mhm. Ich denke, du hast da, ja, also vielen Dank für die tolle Energie. Und dann zwei, eine Sache, die, glaube ich, viel von unserer Konversation auch zusammenbringt, ist die Idee, wirklich Viktor Frankl, dass wir uns nicht immer die Situation aussuchen können, wo wir sind, aber wir können uns unsere Antwort aussuchen. Also wir haben so diese Handlungsfähigkeit, dass man, selbst wenn man in einer anderen Situation ist, kann ich die Situation noch definieren? Mhm. Weil sonst definiert uns die Situation. Und ich denke, das haben wir halt viel in unserer Forschung gesehen, dass die spannendsten Leute immer irgendwie Inflexionspunkte hatten, so Wendepunkte, wo irgendwie irgendwas richtig schiefgelaufen ist. Bankrott oder Lebensbeziehung abgebrochen oder irgendwie was halt wirklich schlecht gelaufen ist. Aber das dann so ein bisschen der Punkt wurde, wo sie realisiert haben, Mensch, hey, cool, okay, ich gebe mir jetzt erstmal Zeit, es zu akzeptieren. Ich denke, es ist wichtig, dass man das nicht wegbringt, dass man nicht sagt, es ist nie passiert. Nein, wir nehmen es auf, wir verarbeiten es und emotional vor allem. Und dann danach sagt man, okay, kann ich davon jetzt was mitnehmen? Gibt es da jetzt doch noch irgendeinen Sinn drin? Und das ist halt so sehr die Viktor Frankl-Idee, dass manchmal es objektiv vielleicht keinen Sinn für was gibt, aber wenn man dann trotzdem mal probiert, einen Sinn zu finden, es oftmals irgendwie doch einen gibt. Meine Studis beispielsweise während der Pandemie, ja, da war so diese Idee, wir waren alle zu Hause auf einmal, ja, und wenn du irgendwie dann als Studi sagst, ja, so what, was macht, wenn ich jetzt die nächsten Jahre sowieso irgendwo hier drin hocke, warum soll ich in das Studium nur noch machen oder was, warum soll ich morgen früh aufstehen und so weiter. Und einen kleinen Deal, den wir gemacht haben, war, okay, dann überleg dir eine kleine Sache, die du jeden Tag machen kannst, zum Beispiel für deinen älteren Nachbar, ältere Nachbarin, die vielleicht nicht mehr zum Supermarkt gehen kann, weil sie sich sonst infiziert, kannst du denen morgens Essen bringen und jetzt hast du einen Grund, morgen früh aufzustehen, weil jetzt, du musst jeden Morgen ihr jetzt dieses Frühstück bringen. Und total so Sachen schön. Einfach, wo man sich so Mikromomente ins Leben einbauen kann, wo man sagt, ich habe Mikromomente von Sinn, was mir dann wieder auch einen größeren Sinn im Leben gibt, weil ich dann das Gefühl habe, dass es ist. Und das ist so der Appell, glaube ich, so ein bisschen zu sagen, das Leben fühlt sich ab und zu nicht gut an. Und es ist wirklich zurzeit ja auch viele von uns, wo man einfach sagt, Mensch, ugh, wirklich, also ist ja wirklich viele Sachen. Und dann gleichzeitig auch sagt, Mensch, hey, gibt's vielleicht doch noch was, wo ich irgendwie einen Sinn mit reinbringen kann? Und ich denke, das ist halt das Spannende, dann wo auch viel Serendipität passiert.
Schön, finde ich gut. Dann nochmal danke. Danke an alle Zuhörenden und wie immer, hinterlasst gerne euer Feedback und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.